Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir lotsen euch durch diesen Mittwoch im frischen Podcast vom Update. Heute ist, genau, Mittwoch, der 25. März. Und ihr bekommt von uns den Überblick rund um alles, was mit Corona zu tun hat. Und dazu gucken wir heute mal nach Südkorea. Südkorea geht ja anders um mit dieser Situation als wir in Europa. Es gibt dort keine Lockdowns und auch keine Ausgangssperren.
Bevor das in Deutschland losging, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass so etwas wie Ausgangssperren nötig sein könnten. Es gab hier auch zu keinem Zeitpunkt jemals so etwas wie Hamsterkäufe.
Das ist Hans Nieswand, Buchautor und Musikproduzent. Der lebt seit 3 Monaten in der Hauptstadt in Seoul und der kann uns sehr gut schildern, wie das Leben dort trotz Corona weiterläuft. Corona, auch ein Thema im Bundestag. Auch da gelten neue Regeln.
Lassen Sie bitte die entsprechend gekennzeichneten Plätze unbedingt frei. Den ganzen Tag während der ganzen Sitzung.
Das ist Wolfgang Schäuble. Er ist Bundestagspräsident und er ermahnt eben wirklich nochmal alle, die da sind, Abstand zu halten. Diese besonderen Hygieneregeln, die gelten eben auch für die Abgeordneten. Heute ist im Bundestag abgestimmt worden über das Corona-Notfallpaket und das war ein historischer Tag aus mehreren Gründen. Welche das sind, das erklären wir euch in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Italien macht das so, Frankreich, Österreich, Spanien, Großbritannien und auch Deutschland. Es gibt in einigen dieser Länder einen Lockdown oder eben Ausgangssperren, Einschränkungen, um Corona einzudämmen. In Seoul, in Südkorea, gab es das die ganze Zeit über nicht. Seit Februar, seit dem ersten großen Ausbruch dort. Kein Lockdown, noch nicht mal eine Ausgangssperre. Und das, obwohl Südkorea nach China das Land mit den meisten Infektionen gewesen ist. Mittlerweile sinkt die Zahl der Neuinfektionen, langsam, aber sicher. Und wir haben uns gefragt, wie hat Südkorea, wie hat vor allen Dingen die Hauptstadt Seoul mit 10 Millionen Einwohnern das geschafft? Und darüber spreche ich jetzt mit Hans Nieswand, bekannter deutscher DJ, Musikproduzent, Buchautor. Und der ist im Dezember nach Seoul gezogen und lebt jetzt dort. Hans, erstmal, wie geht's denn dir?
Hallo, mir geht es den Umständen entsprechend ganz gut.
Wie sieht denn dein Leben eigentlich im Moment aus? Was kannst du alles machen, was kannst du nicht machen?
Wir leben ja hier in Seoul bereits seit 2 Monaten mit dem Coronavirus. Der kam im Süden von Südkorea an, in einer Stadt namens Daegu. Und sehr schnell, nachdem es dort einen ersten Clusterausbruch gab, wurden sehr intensive Maßnahmen getroffen. Und dadurch konnte das Virus weitestgehend in dieser Stadt isoliert werden, ohne dass diese Stadt Daegu übrigens abgeriegelt wurde. So dass es bis jetzt in Seoul nur ziemlich wenig Fälle gegeben hat. Es gab auch direkt ganz am Anfang sehr schnell sehr weit angelegte Massentests. Es gab lokale Isolierung in den Stadtteilen, in den Gebäuden, in denen Fälle aufgetreten sind. Es wurde sofort sehr akribisch zurückverfolgt und es gab eine sehr große öffentliche Informationskampagne. In den U-Bahnen wurden plötzlich überall Schilder aufgehängt, dass man Masken tragen soll, dass man sich die Hände waschen soll. Es gab Transparente an den großen Kreuzungen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, Hans, im Endeffekt doch sehr früh eine richtig große Informationskampagne von Seiten der Regierung, auch von den Gesundheitsbehörden und diese systematische Früherkennung. Ist das so dein Eindruck, dass das wirklich sehr effektiv war, dass die Regierung von Südkorea da auch so schnell gehandelt hat und gesagt hat, okay, wir testen jetzt einfach gnadenlos im Endeffekt durch?
Na, es wurde ja nicht gnadenlos getestet, sondern es wurde evidenzbezogen getestet. Also sobald eine Ansteckung festgestellt wurde, wurde deren Ansteckungsweg zurückverfolgt und die gesamte Umgebung. Die Regierung hat hier sehr, sehr schnell reagiert. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass es hier bereits Erfahrungen gab mit dem SARS-Virus. Nichtsdestotrotz bin ich sehr überrascht, dass von diesen Erfahrungen, die Südkorea gemacht hatte und die sie hier dann eben auch direkt angewendet haben, erfolgreich, dass auf diese Erfahrungen überhaupt nicht zurückgegriffen wurde in Deutschland und vielen anderen europäischen und westlichen Ländern.
Das heißt, du hättest dir das im Endeffekt auch gewünscht für Deutschland? Ich meine, du wirst ja von Südkorea auch eben das verfolgen, was hier gerade bei uns passiert.
Ich verfolge das Geschehen in Deutschland mit großer Bestürzung und Fassungslosigkeit. Und bevor das in Deutschland losging, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, dass so etwas wie Ausgangssperren nötig sein könnten. Es gab hier auch zu keinem Zeitpunkt jemals so etwas wie Hamsterkäufe, weder von Toilettenpapier noch Nudeln noch was hier Reis oder gar Kimchi.
Du hast vorhin gesagt, diese Infektionsketten sind akribisch zurückverfolgt worden. Wie hat das denn eigentlich genau funktioniert?
Wie präzise das akribische Zurückverfolgen genau funktioniert hat, das kann ich so genau auch nicht beantworten. Was ich sagen kann, ist, es gibt auch in Seoul Drive-In-Teststationen, wo in schneller Folge Autos durchfahren können. Und getestet zu werden, ist hier kostenlos. Es kann sich auch jeder testen lassen. Es gibt ja eine sehr starke Wissenschaft natürlich auch. Und es wurde schon sehr früh Dinge festgestellt, die jetzt erst in Deutschland festgestellt werden, die man sich vor 6 Wochen schon hier hätte abholen können. Dass zum Beispiel das Virus im Frühstadium besonders aggressiv und besonders ansteckend ist, da hat man noch gar keine Symptome. Deswegen wurde zum Beispiel auch getestet, obwohl keine Symptome vorlagen.
Wie sieht man das denn in Südkorea eigentlich mit dem Datenschutz? Ich meine, das ist ein großes Thema hier in Deutschland. Auch hier gibt es immer mal wieder den Vorschlag, könnte man irgendwie nicht Handydaten zum Beispiel nutzen, um bestimmte Bewegungsabläufe von Infizierten nachzuverfolgen. Das passiert ja in Südkorea. Hast du den Eindruck, die gehen da irgendwie entspannter mit um oder der Datenschutz ist in dem Fall, ja, ich sag jetzt mal, nicht so wichtig, weil es eben um die Gesundheit aller geht?
Ich kriege hier wie jeder andere südkoreanische Handynutzer mehrmals täglich bis heute Notfallwarnungen der Regierung, von denen ich dann einen Screenshot machen muss, weil ich so gut kann ich das noch nicht lesen. Und da steht dann zum Beispiel tatsächlich hier in meiner Nachbarschaft Dongdaemun, 30-jähriger Mann, in der und der Spielhalle festgestellt worden. Das kann man natürlich bedenklich finden. Eigentlich möchte ich umgekehrt zu bedenken geben, dass Südkorea eine sehr lebendige Demokratie ist, die unter großen Opfern hart erkämpft wurde. Ich gehe stark davon aus, dass sobald sich das Leben wieder normalisiert hat, darauf schwerstens gepocht wird, diese Maßnahmen sofort wieder einzustellen. Und sonst fliegt die Regierung.
Der Musikproduzent und Buchautor Hans Nieswand lebt in Seoul und hat uns erzählt, wie Südkorea mit Corona umgeht. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Südkorea fährt bei Corona eine andere Strategie, als wir das hier in Deutschland machen. Es wird dort häufiger getestet. Es gibt solche Drive-In-Stationen. Außerdem eine große und auch recht frühe Informationskampagne von der Regierung. Und es werden eben Handydaten genutzt, Bewegungsabläufe von Infizierten, die jeder online einsehen kann. Wäre das auch denkbar bei uns? Die Wissenschaftsjournalistin Christina Satori hat den Überblick. Christina, in Südkorea wird häufig getestet, damit man die Leute gegebenenfalls früh in die Quarantäne schicken kann. Würde das auch bei uns funktionieren?
Ja, das hat bei uns funktioniert. Am Anfang, als wir noch sehr wenig Infektionen hatten, zum Beispiel als da in Bayern bei der Firma Webasto sich mehrere Menschen und ihre Familienmitglieder angesteckt haben. Diesen Ausbruch hat man am Ende auch eindämmen können. Und das wird auch weiterhin gemacht in Deutschland, weil das eben ganz wichtig ist, wie man auch in Südkorea sieht. Man muss bei einer Neuinfektion die Kontaktpersonen finden und dann in Quarantäne schicken. Das Problem ist, bei uns sind es jetzt so viele Ausbrüche, dass die Gesundheitsämter da zum Teil nicht mehr hinterherkommen. Also in Südkorea war das am Anfang eigentlich ein Ausbruch in einer Stadt. Mhm. Das ist leichter einzudämmen als in Deutschland, als nach den Skiferien so viele aus Tirol und Italien zurückkamen mit einer Infektion. Also das waren ja ganz viele verschiedene Ausbrüche. Und noch was, Südkorea ist ja auch quasi eine Insel. Also es gibt eine einzige Landgrenze zu Nordkorea. Da kann man natürlich viel leichter die Einreisenden kontrollieren als in Deutschland mit den vielen Landesgrenzen zu anderen Ländern.
Südkorea nutzt eben auch Handydaten, um Bewegungsprofile zu erstellen und damit man eben auch weiß, da gibt es Infizierte, kann man vielleicht dann eben um die Gegend einen Bogen machen. Datenschutz ist ja ein großes Thema bei uns. Meinst du, das kommt noch? Spahn, der Gesundheitsminister, will ja zumindest noch mal über die Frage diskutieren lassen, ob man diese Daten nutzt, wenn man dafür im Gegenzug, und jetzt zitiere ich, freiheitseinschränkende Maßnahmen zurücknehmen könnte.
Also ich denke, das wäre schön, denn man sieht ja an Südkorea, das bringt was. Aber ich glaube, das ist hier nicht machbar. Dazu ist hier der Datenschutz, dazu ist die persönliche Freiheit zu wichtig. Es gibt halt Maßnahmen, die sind nicht in jeder Gesellschaft machbar. Jetzt ohne Wertung. Das ist in jeder anderen Gesellschaft auch so. Jeder hat sowas. Und wenn Maßnahmen nicht akzeptiert werden von der Bevölkerung, dann bringen die auch nichts, weil dann schummeln die Leute.
Was ist denn deine Einschätzung? Informiert die Politik genügend über Corona, also auch transparent genug?
In Deutschland finde ich das schon. Also das Robert-Koch-Institut hält schon seit, ich glaube, seit 2 Wochen oder länger regelmäßige Pressekonferenzen. Die Zahlen sind öffentlich. Die Politiker äußern sich viel. Es gab extra eine Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und vor allem, es wird immer offen gesagt, das war von Anfang an so, manches wissen wir noch nicht. Das können wir noch nicht sagen. Oder wir können nicht sagen, wie lange es dauert, ob weitere Maßnahmen notwendig sein werden. Das wurde von Anfang an offen kommuniziert. Und auch übrigens, dass man nicht horten muss, selbst Toilettenpapier nicht. Das wurde kommuniziert.
Ja, ist nur noch nicht bei allen angekommen, auch heute noch nicht. Hätte es denn schon früher Infokampagnen geben müssen? Also als es die ersten Fälle gegeben hat, München oder Heinsberg, einfach Firmen, die sagen so, ihr macht jetzt einfach mal vorsorglich Homeoffice ab jetzt oder auch, ja, weiß ich nicht, Infos in Bahnen, in Bussen.
Wenn man so zurückblickt, dann ist es natürlich immer einfach zu sagen, wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ne? Mhm. Wobei, als die Fälle in Bayern auftraten, das war ja ein begrenzter Ausbruch, das war unter Kontrolle. Da wäre es wirklich übertrieben gewesen, in, weiß ich nicht, Berlin oder Köln oder sonst wo schon die Leute ins Homeoffice zu schicken. Weil man muss ja immer überlegen, ist die Maßnahme wirklich notwendig? Die kosten ja Geld, das ist alles aufwendig. Das macht man ja nicht leichtfertig, solche Maßnahmen zu ergreifen. Heinsberg war anders, weil so eine Karnevalssitzung, ne, ist ja ein toller Ort, eben auch für ein Virus. Also dann, ab dann ging es ja dann wirklich los. Aber ich erinnere mich, dass es da dann auch losging in Deutschland mit Plakaten und Videos zum Händewaschen, mit großen Anzeigen in den Zeitungen vom Bundesministerium für Gesundheit oder so. Gut, wir hatten jetzt nicht, was jetzt eben erwähnt wurde, was es in Südkorea gab, diese großen Plakate in U-Bahn hatten wir nicht oder ich habe die nicht gesehen. Es gab die nicht auf Verkehrskreuzungen. Vielleicht hätte man das auch noch machen können. Was man auf jeden Fall eher machen hätte können, finde ich, diese großen Fußballspiele verbieten. Das, glaube ich, hat ein Wochenende zu lange angedauert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Abgeordnete von der FDP, die trägt so einmal Handschuhe aus Gummi, wenn sie da auf ihrem Handy rumtippt. Katja Kipping von Die Linke hat sich einen Schal um Nase und Mund gebunden. Das Rednerpult wird desinfiziert jedes Mal, wenn es eine neue Rede gibt. Und zwischen den Abgeordneten ist der größtmögliche Abstand. Sehr, sehr viele Sitze waren heute frei im Bundestag. Strenge Sicherheitsmaßnahmen. Die Abgeordneten haben heute abgestimmt über das Corona-Hilfspaket. Und das war ein historischer Tag. Warum? Klaus Remmer, unser Hauptstadtstudio-Korrespondent, hat die Details für euch. Klaus, was macht den Tag heute so historisch?
Ich musste gerade denken, als ich die Anmoderation gehört habe, strenge Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben uns irgendwie über die Jahre so angewöhnt, gleich an Terror zu denken. Mm. Ja, aber dass Abgeordnete unter gesundheitlichen Risiken ins Parlament kommen, das allein zeigt schon die beispiellose Situation, die du ja gerade vom Setting her beschrieben hast. Schon deshalb historisch, ohne Beispiel, das gibt es nicht. Und so hat es sich auch in den Reden angehört. Es gibt kein Drehbuch. Es ist eine Krise ohne Beispiel. Das sind alles Zitate aus den Reden heute. Plus die Tatsache, dass die Entscheidungen, die getroffen wurden, einen Umfang hatten, den es so noch nicht gegeben hat.
Wie ist das denn dann heute abgelaufen im Bundestag?
Na, Wolfgang Schäuble hat die Sitzung praktisch auf die Minute wie üblich eröffnet und dann war es Olaf Scholz, der in Vertretung der Bundeskanzlerin, die ja in Quarantäne ist, als erster geredet hat, der Bundesfinanzminister. Und es waren, das hat die Sitzung eigentlich doch gezeichnet, vor allen Dingen nachdenkliche Töne. Ich will Olaf Scholz hier mal einmal einspielen.
Vor uns liegen harte Wochen. Wir können sie bewältigen, wenn wir solidarisch sind. Es braucht mehr als die Regierung. Wir alle müssen uns umeinander kümmern. Dann kommen wir da durch.
Ja, das war sein Versprechen. Wir können das bewältigen. Wir können das auch lange durchhalten, weil wir eben wirtschaftlich lange und solide gearbeitet haben in den vergangenen Jahren. Aber auch Oppositionspolitiker, die das kritisieren, praktisch doch sehr gewöhnt sind, die das nutzen in einer solchen Sitzung, die waren größtenteils kooperativ gestimmt. Christian Lindner von der FDP.
Es geht um Menschen. Wer denkt bei den Bildern aus Italien nicht an die eigene Familie? Ich denke nicht an statistische Größen, sondern an meine Omas. Und deshalb sind die aktuellen Freiheitseinschränkungen verhältnismäßig.
Nach wirklich kritischen Tönen musste man suchen heute. Bei der AfD wird man meistens fündig in solchen Fällen. Alexander Gauland sagte zwar, zusammenstehen ist das Gebot der Stunde, aber sein Parteifreund Peter Böhringer, der machte ganz schnell klar, na gut, bis April noch, aber dann muss das Land wieder hochgefahren werden, weil der wirtschaftliche Schaden sonst zu groß wird.
Die Regierungshybris der totalen Steuerung und Finanzierung der ganzen Gesellschaft durch einen allgewaltigen Staat ist schon in normalen Zeiten verfehlt. Bei der Corona-Krise erst recht. Von nichts kommt nichts, Strom kommt nicht aus der Steckdose und staatliche Hilfsgelder kommen real nicht aus einem KfW-Kreditschöpfungsprozess.
Ja, so viel vielleicht diese Kostproben aus der Debatte heute.
Klaus, dann lass uns doch noch mal gucken. Du hast ja gesagt, es ist sehr, sehr viel beschlossen worden heute. Was ist so das Zentrale, das Wichtigste gewesen? Das Corona-Hilfspaket?
Ja, ich habe geahnt, dass du mich das fragst und ich bin gar nicht sicher, ob ich weiß, in welche Reihenfolge ich das von der Priorität her bringen soll. Klar fällt natürlich zunächst dieser gewaltige Nachtragshaushalt von 156 Milliarden Euro ins Gewicht. Das sind Summen, an die sind wir nicht gewöhnt. Aber ich glaube auch die anderen Maßnahmen, also die Abfederung von sozialen Härten für diejenigen, die es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten unwiderruflich treffen wird, die sind wichtig gewesen. Die Korrekturen am Infektionsschutzgesetz, die einem Bundesgesundheitsminister ab jetzt Zugriffsmöglichkeiten, die er vorher nicht hatte, einräumen, die sind sicherlich wichtig. Also das war das Paket als Ganzes, die Sitzung heute so besonders gemacht haben. Die wirtschaftlichen Folgen, die Maßnahmen sind ja mit den 156 Milliarden alleine gar nicht beschrieben. Es geht ja um sehr, sehr viel mehr, wenn es darum geht, Liquidität zu sichern für all die Unternehmen, die jetzt in Schwierigkeiten kommen werden. Denn, das hat Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, auch nochmal gesagt, eine Rezession, die wird kommen.
Klaus, Fragen stellen ist mein Job. Es tut mir leid, auch für dich. Deswegen habe ich jetzt auch noch eine. Wir haben das eben schon gehört bei uns in den Nachrichten. Ein Viertel der Abgeordneten reicht ja jetzt für eine gültige Abstimmung. Die Gesetze werden jetzt eben im Schnellverfahren durchgewunken. Wie schätzt du das ein? Ist das eine angemessene Reaktion auf die Gefahr durch Corona oder könnte das nicht auch eine Gefahr sein für die Demokratie?
Es ist beides. Es kommt darauf an, wie lange es dauert und ob man Vertrauen hat darauf, dass all das, was heute beschworen wurde, dass diese Maßnahmen ständig auf den Prüfstand gestellt werden und zeitlich befristet sind, ob man diesen Bekundungen uneingeschränkt glaubt. Und da hat sich ja, das war vielleicht in dieser Corona-Debatte einer der wenigen kontroversen Momente, schnell gezeigt, dass die AfD sagt, wir müssen es enger befristen. Sie wollten eben diese Reduzierung des Quorums für die Beschlussfähigkeit bis zum 30. Mai befristen, während andere gesagt haben, das machen wir bis zum 30. September, denn es glaubt doch niemand, dass bis Ende Mai wieder normale Verhältnisse herrschen. Und die AfD konterte und sagte, das, was ihr wollt, sagt doch eigentlich, dass wir das Ganze hier bis September durchführen müssen. Das halten wir als Land nicht durch ohne irreversiblen Schaden. Ich glaube, so wie die Mehrheitsverhältnisse waren, die Schuldenbremse wurde ja heute mit 469 Stimmen insgesamt und nur 55 Enthaltungen bei 3 Gegenstimmen ausgesetzt. Ich glaube, die Übereinstimmung ist groß genug, dass wir da Vertrauen haben können.
Klaus, danke an dich für diese frischen Infos über diese historische Abstimmung heute im Deutschen Bundestag in Zeiten von Corona.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist gerade nicht so einfach, ne? Eigentlich für niemanden so richtig. Und für manche ist die Corona-Krise eine ganz besondere Belastung, zum Beispiel für alle, die in den kommenden Tagen oder Wochen Prüfungen ablegen sollen. Unter anderem sind das Abiturienten, RealschülerInnen und Azubis. Bis heute Nachmittag war nicht so richtig klar, wie das denn eigentlich alles für die laufen soll mit den Prüfungen. Und jetzt gibt es wenigstens etwas mehr Klarheit. Mathis Dirkes aus unseren Nachrichten. Kurz gesagt, Abi und Co. finden statt, ne?
Ja, genau. Also die Kultusministerinnen und Minister haben sich heute Nachmittag auch nicht getroffen natürlich, sondern sich nur zusammengeschaltet am Telefon und haben einstimmig abgemacht, alle 16, die Prüfungen sollen stattfinden. Also entweder an den Terminen, wie es ursprünglich eh geplant war, oder halt an Nachschreibterminen, und die müssen dann spätestens bis Ende des Schuljahres sein.
Wahrscheinlich je nachdem, wie sich die Corona-Krise jetzt weiterentwickelt, oder?
Ja, genau, haben wir ja auch heute immer wieder gehört. Das weiß irgendwie noch keiner so richtig, wie sich das weiterentwickelt. Das hat die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz auch nochmal klar gemacht. Sie hat gesagt, wie eigentlich alle müssen auch wir gerade halt einfach von Tag zu Tag gucken und die Lage jeden Tag ein Stück weit neu bewerten. Sie hat dann auch gesagt, klar, egal was wir machen, Gesundheit steht für alle an erster Stelle, aber halt Stand jetzt heute Mittwoch, 25. März, sollen die Prüfungen stattfinden. Da können sich also die Schüler, die Azubis ja erstmal drauf einstellen. Der Vorsitzende des Lehrerverbandes hat auch direkt gesagt, er findet diese Übergangsentscheidung, wenn man es vielleicht so nennen kann, erstmal gut. Bei den Schülerinnen und Schülern, weiß ich nicht, gibt es wahrscheinlich ziemlich unterschiedliche Meinungen dazu.
Kann man sich vorstellen, ist ja auch eine schwierige Vorbereitung. Gerade einfach. Man darf sich auch nicht mit mehreren treffen. Das kommt ja auch noch dazu, irgendwie Lerngruppen, ja. Und so kann man natürlich komplett knicken. Und wann man jetzt genau die Klausur schreibt, ist ja auch nicht klar. Also könnte sein, dass man eine Klausur erst 2 Monate später oder so schreibt.
Ja, es ist tatsächlich noch so ein Stück unklar. Also ich finde, so ein ganz gutes Beispiel ist Nordrhein-Westfalen, also das Bundesland, wo jetzt auch die meisten Abiturienten in Deutschland kurz vor ihren Prüfungen sind. Etwa 90.000 wollen das dieses Jahr machen. Und da sollen die schriftlichen Prüfungen eigentlich am 21. April anfangen. Aber ob das jetzt so bleibt, weiß irgendwie noch niemand so richtig. Also die Schulministerin von NRW will übermorgen mehr dazu sagen. Das ist dann halt immer auch nur noch 3,5 Wochen vor dem geplanten ersten Klausurtermin. Also so weithin ist es auch nicht mehr.
Könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Die Abiturtermine sind ja auch überall ganz unterschiedlich. Es gibt ja sogar einige Bundesländer, die haben schon angefangen, ne?
Ja, also Rheinland-Pfalz, da sind die schriftlichen Prüfungen sogar schon länger durch, schon ein paar Monate sogar, weil die ein anderes System haben. Das heißt, bei denen zum Beispiel hat Corona jetzt eigentlich zumindest auf die schriftlichen Prüfungen gar keine Auswirkungen mehr gehabt. In Hessen, da schreiben die Schülerinnen und Schüler gerade heute zum Beispiel Leistungskurs, Grundkurs Mathe, also auch nicht so gerade das schönste Fach vielleicht für einige. Und ja, das natürlich dann auch unter sehr ungewöhnlichen Bedingungen. Also der Bildungsminister von Hessen, der hatte extra den Abiturienten vorher noch so eine Videobotschaft geschickt und gesagt, bitte, bitte nicht auf dem Schulhof im Rahmen dieser Prüfung da zusammenstehen, sondern man kommt morgens hin, setzt sich auf seinen Platz, schreibt die Klausur, geht raus aus der Schule und dann bitte wieder direkt nach Hause. Aber auch da gibt es natürlich einzelne Berichte, dass Schüler sich trotzdem zum Beispiel, naja, sowas wie umarmt haben vor Klausuren, um sich gegenseitig nochmal Glück zu wünschen. Ist natürlich irgendwie alles verständlich, aber halt, ja, gerade nicht die beste Idee.
Ja, wie bringt man da irgendwie den Kopf und das Gefühl zueinander? Es ist wirklich schwierig. Über ein Bundesland muss man noch reden, Schleswig-Holstein. Die haben gestern für Schlagzeilen gesorgt, weil sie das Abitur absagen wollten. Das ist aber jetzt komplett off, oder wie?
Das ist jetzt erstmal off, genau. Die Kultusminister haben, wie gesagt, einstimmig beschlossen, wir wollen die Prüfung stattfinden lassen. Es gab da gestern aus Schleswig-Holstein noch die Ansage, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Zeugnis bekommen sollen auf Basis halt der bisherigen Noten und jetzt nichts weiter machen sollen. Da gab es dann aber halt wirklich schnell viel Kritik, auch aus den anderen Bundesländern daran. Und deshalb hat Schleswig-Holstein jetzt wohl auch heute eingelenkt. Also stand jetzt alle Bundesländer in Sachen Abschlussprüfungen auf einer Linie.
Die Abschlussprüfungen, sei es jetzt Abitur, Realschulabschluss, Ausbildung, wie auch immer, werden also stattfinden. Die aktuellen Infos dazu von Mathis Dirkes aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wenn man sich mal überlegt, was in den letzten 1,5 Wochen alles passiert ist, das ist schon irre, ne? Das öffentliche Leben bei uns so richtig peu à peu zurückgefahren. Viele Geschäfte sind zu, Friseure, Kita, Schulen, Cafés, da ist niemand mehr, geschweige denn es sitzt irgendjemand drin. Und die große Frage ist ja im Endeffekt, bringt das was? Ja? Und klappt es eben auch so, die Neuinfektionen mit Corona einzudämmen? Es hat ja so einen ganz, ganz leisen, hauchzarten Hoffnungsschimmer gegeben, weil es hieß, die Kurve, die flacht vielleicht so ganz, 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 ganz minimal ab. Heute gab es dann die offiziellen Zahlen in einer Pressekonferenz des Robert-Kochs-Instituts und die hat natürlich für uns beobachtet die Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, wie sieht's denn aus? Sinken die Zahlen?
Nein, also derzeit kann man noch keinen deutlichen Effekt beobachten. Nach den aktuellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut sind in Deutschland jetzt 31.554 Menschen infiziert mit dem neuen Coronavirus. Das heißt, es sind seit gestern mehr als 4.000 Infektionen neu dazugekommen. Und die Zahl der Todesfälle ist um 35 gestiegen auf 148 seit gestern. Also da ist noch kein deutliches Abflachen der Kurve zu sehen, leider.
Was heißt das denn jetzt? Also wenn die Zahlen weiter steigen, greifen die Maßnahmen nicht oder muss im Endeffekt noch strenger eingeschränkt werden?
Also das heißt nicht, dass die Maßnahmen nicht greifen. Es ist eigentlich gar nicht so erstaunlich, dass heute noch kein Effekt sichtbar ist in den Zahlen. Lothar Wieler, der Präsident vom Robert-Koch-Institut, der hatte ja am Montag sich auch ganz vorsichtig ausgedrückt, so wie du das eben schon gesagt hast. Ne? Vielleicht, eventuell, es könnte sein, dass man heute jetzt was sehen könnte. Denn es war klar, heute wäre wirklich der allerfrühest mögliche Termin gewesen, an dem man sieht, ob die aktuellen Maßnahmen wirken. Weil das dauert einfach mehr als eine Woche, eigentlich eher 2 oder 3 Wochen, bis man sowas sehen könnte.
Warum? Warum dauert das 2 bis 3 Wochen?
Einmal aus einem eher technischen Grund, also bis so ein positiv auf Corona getesteter in der Statistik vom Robert-Koch-Institut auftaucht, da dauert es 1, 2 Tage, am Wochenende eventuell sogar 3 Tage, weil die Neuinfektion muss vom Gesundheitsamt an das Landesgesundheitsamt gemeldet werden und von da kommt die Meldung dann an das Robert-Koch-Institut. Das klingt vielleicht ein bisschen umständlich, aber dafür sind die Daten dann auch abgesichert, die entsprechen bestimmten Kriterien und die enthalten auch weitere Informationen, die für die Fachleute wichtig sind. Also kurzum, es ergibt sich jedenfalls durch dieses Meldesystem eine Verzögerung von 1 bis 3 Tagen in dieser Statistik. Aber die größte Verzögerung, die entsteht durch Covid-19 selber.
Ah, also durch das Virus selbst, wie meinst du das?
Durch die Krankheit, genau. Ja. Zwischen dem Zeitpunkt, wo man sich ansteckt und dem Zeitpunkt, wo man krank wird, da liegen in der Regel 5 Tage, das können aber auch 14 Tage sein. Und dann dauert es ja manchmal noch bis zu 3 Tage, bis man dann ein Testergebnis vorliegen hat. Also frühestens nach 1 bis 2 Wochen wird dann erst festgestellt, es gibt eine Neuinfektion. Das bedeutet jetzt insgesamt, wenn man das zusammenrechnet, also diesen biologischen Effekt jetzt und die Verzögerung durch das Meldesystem zusammen, eine Infektion, die jetzt als Neuinfektion in der Statistik auftaucht, die ist wahrscheinlich schon vor 1, aber sehr wahrscheinlich sogar schon vor 2 Wochen geschehen.
Okay.
Damals galten ja einige Maßnahmen noch gar nicht. Da war das ja auch noch gar nicht richtig in den Köpfen von den Menschen angekommen. Also es braucht noch etwas Geduld, um abschätzen zu können, reichen die aktuellen Maßnahmen.
Aber dann wird man an diesen Zahlen tatsächlich ablesen können, es wirkt oder es wirkt nicht.
Ja, hoffentlich sieht man dann, dass es wirkt. Ne? Also in Deutschland wird man das daran sehen, dass die Neuinfektionen nicht mehr so stark ansteigen von Tag zu Tag. In Deutschland wird ja viel getestet im Vergleich zu anderen Ländern. Da ist die Zahl der offiziell gezählten Infektionen relativ aussagekräftig. Die liegt wahrscheinlich verhältnismäßig nah dran an der Realität. Da sollte man das sehen.
Das Robert-Koch-Institut hat ja heute auch noch verkündet, Menschen mit Symptomen, also eben ne, Heiserkeit, Fieber, die werden nicht mehr automatisch getestet, bloß weil sie jetzt aus einem Risikogebiet kommen. Also das nimmt man jetzt wieder zurück. Das ist kein Kriterium mehr offenbar. Warum haben die sich so entschieden?
Weil inzwischen das neue Coronavirus in Deutschland und in anderen Ländern so weit verbreitet ist, dass es keine sinnvolle Abgrenzung mehr ist, dieses Risikogebiet. Also es wird viel getestet in Deutschland, aber auch hier sind die Kapazitäten endlich. Und das Virus verbreitet sich einfach schneller, als die Laborkapazitäten in Deutschland ausgebaut werden können. Deswegen muss man immer wieder gucken, wen müssen wir testen, zum Beispiel alle Menschen mit Symptomen, die medizinisches Personal sind oder die chronisch krank oder über 60 sind oder die Kontakt mit einem Infizierten hatten. Und dann muss man gucken, wen müssen wir nicht so dringend testen, um eben die wichtigen Tests alle durchführen zu können. Also kurz gesagt, jemand, der 30 Jahre alt ist und das kratzt so ein bisschen im Hals, der hatte keinen Kontakt zu einem Covid-19-Patienten, der sollte nicht getestet werden, der bleibt zu Hause für 14 Tage, das wartet er jetzt einfach ab. Und wenn es nicht schlimmer wird, dann hofft er, dass es bald vorbei ist.
Also die Corona-Kurve in Deutschland flacht nach wie vor nicht ab. Bis das mal so sein wird, können eben auch noch gut und gerne 2 bis 3 Wochen vergehen, bis man das wirklich anhand der Zahlen auch sieht. Und warum das so ist, das hat uns Christina Sartori erklärt, Wissenschaftsjournalistin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und dann hängt man sich die ganze Zeit auf der Pelle und man ist schrottgenervt. Kennt ihr garantiert, wenn ihr in einer WG wohnt und falls ihr diesen Zustand noch nicht erreicht habt, dann wird er wahrscheinlich in den nächsten Tagen kommen. Ja, es ist anstrengend für alle, auch für die WGs. Auch die sind natürlich eingeschränkt so in ihrer Bewegungsfreiheit. Und wir haben uns gefragt, wie schafft man es denn eigentlich nicht durchzudrehen, den Mitbewohner nicht vor Schienenbein treten zu wollen, Konflikte zu vermeiden. Unser Reporter Timo Nikolas hat Tipps, wie man den WG-Frieden aufrechterhält.
So, hörst du mich jetzt?
Ja.
Ja gut, leg los, frag, was immer du wissen willst. Ich erzähle alle schmutzigen Details.
Josephine ist eine Kollegin von mir und eine der wenigen, die noch wirklich jeden Tag ins Büro fährt. Ihr Mitbewohner aber, der ist den ganzen Tag zu Hause.
Ja, und der langweilt sich so ein bisschen oder ziemlich und wartet dann immer darauf, dass ich von der Arbeit komme. Und dann sitzt er schon in der Küche und sobald ich den Schlüssel im Schloss umdrehe, steht er quasi Gewehr bei Fuß und fragt, ob wir jetzt ein Bier trinken, ob wir zusammen Abendbrot essen, ob wir einen Film gucken. Das ist schon irgendwie auch schön, aber manchmal eben auch ein bisschen viel.
Das Leben in vielen WGs verändert sich gerade. Jetzt ist man dicht auf dicht, 24 Stunden am Tag in der gleichen Bude. Und das kann ein Problem sein, besonders dann, wenn viele Menschen auf kleinem Raum leben, sagt zum Beispiel Johanna.
Wir haben eine kleine Küche und nur ein Bad, sind zu fünft. Und als sich das so ein bisschen verfestigt hat, dass wir dann alle zu Hause hängen werden und ich dann auch quasi ins Homeoffice versetzt wurde, da bin ich schon so ein bisschen... Also da hatte ich schon so ein bisschen Bedenken, ob das denn so gut funktioniert, weil ich auch ein Mensch bin, der öfter mal Ruhe braucht und das dann da jetzt nicht so unbedingt der Fall ist.
Johanna ist deshalb vorerst zu ihrem Freund gezogen. Die Enge, das Aufeinandersitzen, das kann irgendwann zu Konflikten führen, sagt der Psychotherapeut und Buchautor Wolfgang Krüger. Dagegen hilft zum einen natürlich zu respektieren, wenn eine die Tür zu ihrem Zimmer zumacht und Ruhe will. Man kann aber auch noch auf andere Dinge achten in der WG.
Ich sollte gucken, dass ich einen sehr geregelten Tagesablauf habe, also eine Tagesstruktur, wo ich zum Beispiel verabreden kann, wann man zusammen frühstückt, wo es Mittagessen gibt. Also so feste Regelungen wie im Kloster, das hat immer eine sehr stabilisierende Wirkung.
Sich ruhig mal in der eigenen WG verabreden, um Dinge zusammenzutun, eine Regelmäßigkeit reinzubekommen ins Zusammenleben. Das wirkt sich dann positiv auf die Stimmung aller Bewohner aus.
Wir haben jetzt eigentlich mehr Routine drin, gemeinsam Dinge zu machen und wollen auch so ein bisschen... Traditionen einführen, wie jetzt irgendwie sonntags gemeinsam Pancakes machen.
Also jeden Morgen geht jemand Brötchen holen bei unserem Bäcker nebenan, der sich auch immer sehr freut, wenn wir da sind. Ich muss früh frühstücken und dann mache ich mit den beiden anderen noch so ein zweites Frühstück. Wir machen Mittagessen zusammen, wir machen Abendessen zusammen. Also das Essen spielt eine sehr viel größere Rolle.
Es ist auch schön, sich in der Küche zu treffen und mal über was zu reden und nicht die ganze Zeit nur Corona im Kopf zu haben. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, anzufangen, Spiele zu spielen, damit man nicht sich die ganze Zeit unterhalten muss. Am Freitag haben wir beispielsweise Bierpong ohne Bier gespielt. Das heißt, wir haben einfach Wasser in die Becher gefüllt, einfach um was zu tun zu haben.
Ein Spiel zu spielen klingt vielleicht erstmal banal, aber Wolfgang Krüger sagt, gerade in solchen Zeiten ist es wichtig, nicht immer an dieses Virus zu denken. Sich mal ein paar Stunden in etwas zu verlieren, auch mal albern sein.
Kinder kriegen das immer gut hin. Also Kinder hopsen dann auf einem Bein, machen ein Tier nach, sprechen eine unbekannte Sprache oder einen Dialekt, verkleiden sich. Das heißt, Kinder lösen Situationen, die angespannt sind, auf, indem sie miteinander rumalbern. Und das wäre eher eine Möglichkeit, dass man das mal in einer Wohngemeinschaft hinbekommt, dass man miteinander herzhaft im Grunde lacht und das kann viele Konflikte reduzieren.
Was die Stimmung übrigens auch hebt, wenn man sich klar macht, dass in der Isolation auch eine Chance steckt. Wenn man so viel Zeit zu Hause hat, kann man endlich mal die Dinge tun, die man schon immer tun wollte. Neue Hobbys entdecken. Das hat sich wohl auch der Mitbewohner meiner Kollegin Josephine gedacht.
Er hat sich jetzt so ein paar Sachen überlegt, die er jetzt anfängt mit seiner freien Zeit. Zum Beispiel will er jetzt irgendwie ganz viel komplizierte Sachen kochen und hat sich jetzt so eine Liste gemacht. Und dann fragt er mich immer, was ich diese Woche essen will. Und dann kann ich mir wirklich die verrücktesten, krassesten Gerichte aussuchen und kann sagen, heute Abend hätte ich gerne Bœuf Bourguignon. Und dann geht er einkaufen und jeden Abend steht irgendwie so ein super Drei-Sterne-Gericht auf dem Tisch.
Wenn man also eine Aufgabe für sich findet, eine Herausforderung, dann hebt das die Laune nachweislich. Und ein gut gelaunter Mensch ist auch in den meisten Fällen ein guter Mitbewohner, eine gute Mitbewohnerin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Beten oder Haare schneiden, ja, geht im Moment beides nicht, ne? Friseure haben zu und die Kirchen auch. Und deswegen gibt es ja mittlerweile einige Online-Messen. Aber die meisten sehen mit Sicherheit nicht so aus wie bei einem Priester aus Italien. Der hat nämlich an seinem Smartphone während des Livestreams, möglicherweise aus Versehen, eine bestimmte Einstellung verändert. Uiuiui, Johannes, das klingt jetzt schon so spektakulär.
Ja.
Sag uns, was er da verändert hat.
Also dieser Paolo Longo, so heißt der Priester, hat während des Livestreams lustige, bunte Filter und Effekte für das Video aktiviert. Also am Anfang sieht man erstmal nur seine Hand im Bild, weil er offensichtlich dann so am Smartphone den Stream startet. Dann dreht er so ein paar Schritte zurück. Man merkt, ah, okay, ist ein Priester, der ist in der Kirche. Und dann fängt er auch an, zu seiner virtuellen Gemeinde zu sprechen.
Buonasera. Ci ritroviamo insieme per pregare. Io in chiesa e voi a casa.
Klingt völlig normal, aber das Bild dazu ist es halt überhaupt nicht. Durch diese lustigen Filter, die er eingestellt hat, hat er erstmal so eine Art Astronautenhelm auf plötzlich.
Dann ich habe es geahnt, so, dass irgendwas ganz Absurdes jetzt kommt. Super, ja.
Dann kommen plötzlich noch etwas lustiger, finde ich, zwei so kleine virtuelle Hände vor seinem Körper, die Hanteln hoch und runter heben. Dann hat er auf einmal einen Zauberhut auf und trägt so einen langen grauen Bart, so ein bisschen Gandalf-mäßig. Dann hat er noch einen schwarzen Hut auf mit einer Sonnenbrille, sieht aus wie einer von den Blues Brothers. Und zwischendurch fliegt dann immer mal wieder Konfetti oder so goldenes Glitzer durchs Bild.
Boah, Johannes, ich könnte mich echt beömmeln, mache ich auch gerade, merkst du ja, ne? Also, ja. Also es ist aber eher nicht absichtlich passiert, meinst du?
Ja, weiß man nicht so genau. Bei Twitter wird das gerade so ein bisschen kontrovers diskutiert. Manche meinen, das war eher ein Versehen. Andere sagen, nee, ganz am Anfang sehe man, wie er absichtlich noch was einstellt am Smartphone. Also da möglicherweise die Filter aktiviert. Ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist er dadurch jetzt ziemlich bekannt geworden in kurzer Zeit, weil das Video natürlich gerade ziemlich oft geteilt und auch schon millionenfach angeschaut wurde.
I love it. Vielleicht sollte man das einfach öfter machen. Es ist doch auch, es muss ja nicht immer so staatstragend sein. Man kann auch mal ein bisschen lachen. Also eine Messe im Livestream mit lustigen Filtern drauf, übertragen von einem italienischen Priester, Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team. Mit dieser doch wirklich sehr lustigen Geschichte, nicht wahr? Johannes, hast auch gelacht, als du es gelesen hast, oder?
Ja, unbedingt. Ja, musst du mal angucken vor allem. Ne? Das, ja, das ist natürlich noch besser.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.